Und dort haben wir den ewigen Kreis der Toxizität.
Haben wir es endlich wieder geschafft, dass die Folge deprimierend ist. Ich hatte zwischendurch noch Zweifel, ob wir es wieder hinkriegen, aber ja, ich bin schon wieder richtig schön down. Wollen wir nächstes Mal über die Sonne reden und grüne Wiesen, Einhörner?
Du, die Sonne, die hat Sonnenflecken und so.
Ja, und sie wird eines Tages explodieren und wir werden alle sterben.
Ja, nee. Erst wird die halt größer und dann wird die kleiner, zwischendurch verglüht die Erde. Wir werden dann definitiv nicht mehr leben. Ich denke, die Herrschaft der Insekten ist dann auch vorbei.
Also auch bei dem Thema, in spätestens 30 Jahren sind wir tot.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr.
Hallöchen, salut, ça va, bonjour, bonsoir.
Einen wunderschönen guten Abend.
Moin. Da hat sich gerade eine Fliege in meinen Tee verirrt und ich habe sie rausgeholt und sie war plötzlich weg. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Tee noch trinken will.
Aber wenn du sie rausgeholt hast?
Also die Fliege lebt noch, aber wer weiß, was die da reingetan hat in den Tee?
Wahrscheinlich nichts, was dich krank macht.
Georgia, du klingst irgendwie auch so ein bisschen krank, fällt mir gerade auf.
Ja, wobei das besser ist als bei einigen anderen Aufnahmen, bei denen ich krank war. Denn diesmal habe ich auch schön brav jeden Abend meine warme Milch mit Honig getrunken, damit meine Stimme möglichst erhalten bleibt. Und ich habe nicht so viel gequatscht die letzten Tage wie normal.
Aber andere Leute würden jetzt vielleicht sagen, ja Mensch, dann achte ich doch mal richtig zu 100% auf meine Gesundheit, rede gar nicht mehr für eine Woche und lege mich ins Bett und lasse dann zum Beispiel Sachen wie diese Podcast-Aufnahme ausfallen.
Das käme uns ja gar nicht in die Tüte. Nein, das geht natürlich nicht.
Und das, obwohl wir hiermit nicht mal Geld verdienen.
Vielleicht gerade deswegen.
Ja, vielleicht. Ich habe heute nämlich ein neues Wort gelernt. Nämlich Präsentismus.
Was ist Präsentismus?
Präsentismus beschreibt ja im Prinzip das Verhalten, dass man trotz Krankheit am Arbeitsplatz erscheint. Jetzt ist das hier ja nun nicht unbedingt ein Arbeitsplatz, obwohl wir das natürlich teilweise auch hochprofessionell angehen. Aber es geht ja schon in die Richtung. Übrigens, das Gegenteil ist der Absentismus. Da erscheint man auf Arbeit, aber bringt keine Leistung.
Ich glaube, das habe ich schon mal gehört.
Das hat irgendwie was von diesem Bundeswehrbegriff Show of Forces. Einfach nur zeigen, dass man da ist.
Noch eine Stufe unter Dienst nach Vorschrift.
Wart ihr schon mal krank auf Arbeit?
Gott bewahre, nein. Also, kommt drauf an, wie man das sieht, aber nein.
Das glaube ich nicht. Also klar, es ist Definitionssache, ne? Was ist krank? Ist man schon krank, weil man irgendwie Kopfschmerzen hat?
Oder einen leichten Schnupfen?
Genau, oder heißt krank etwas, wofür man jetzt, wenn man zum Arzt gehen würde, auch direkt mal 2 Wochen krankgeschrieben werden würde?
Also ich würde schon sagen, es zählt nicht jeder Schnupfen, weil wenn ich überlege, bei jedem kleinen Schnupfen und Husten bleibe ich zu Hause, ja, dann hätte ich ziemlich viel Zeit.
Ich würde das schon zählen.
Dann müsste ich auch krank auf Arbeit.
Ja gut, dann ist man, wenn man nicht krank auf Arbeit geht, nie dort. Weil irgendwie Wehchen hast du ab einem gewissen Alter immer.
Ja gut, aber ein Schnupfen impliziert ja schon mal, dass das auch potenziell ansteckend ist. Das ist ja einer der Gründe, warum man es eigentlich gar nicht unbedingt in Betracht ziehen sollte, überhaupt krank auf Arbeit zu gehen, wenn nicht irgendwelche anderen triftigen Gründe, ob die jetzt plausibel sind oder nicht, dagegen sprechen.
Das kann auch einfach heißen, dass du die Luft nicht verträgst, weil sie zu kalt ist. Also nicht jeder Schnupfen ist gleich ein ansteckendes, oh mein Gott, bleib zu Hause.
Okay, ich würde sagen, wir sollten von einem Schnupfen, der wirklich aus Erkältungsgründen besteht, ausgehen und nicht von Heuschnupfen oder Stauballergie, zu trockene Luft, was weiß ich. Ich denke, wir sollten wirklich bei so einem Virus, Bakterien, irgendwie sowas in der Richtung bleiben.
Ja, also das habe ich definitiv hinter mir, dass ich mit sowas halt auf Arbeit war. Aber dann würde ich auch sagen, dass ich krank auf Arbeit war. So, ansonsten, ich bin schon lange nicht mehr so richtig krank gewesen und ich arbeite schon seit über 3 Jahren oder fast 4 Jahren hauptsächlich im Homeoffice, deswegen ist das auch ein bisschen schwer vergleichbar. Ich war vor wenigen Wochen quasi krank auf Arbeit und habe direkt die Nachteile davon gemerkt. Ich habe mir im Prinzip eine Lebensmittelvergiftung zugezogen, war nicht beim Arzt, dachte mir, okay, gehst du früh morgens los, dir Aspirin kaufen, das wird schon irgendwie gehen, weil ich hauptsächlich Kopfschmerzen hatte davon. Und ja, habe einen Vormittag gearbeitet und danach, also mittags quasi Feierabend gemacht, mich zurückgelehnt, nur noch auf Anrufe reagiert, damit ich die Leute nicht komplett im Stich lasse, aber nicht mehr gearbeitet. Weil das ja auch so eine Sache ist, wenn du krank auf Arbeit gehst, naja, dann mindert das natürlich auch deine Arbeitsleistung und irgendwie ist das ja so der Sinn der Sache. Und das ist ja auch etwas, was der Arbeitgeber irgendwo so ein bisschen erwarten kann, dass du, ich weiß nicht, ob das rechtlich vorgegeben ist, vielleicht jeden Tag deine volle Power leisten kannst, das wahrscheinlich nicht, aber zumindest, dass du irgendwie halbwegs imstande bist, deine Arbeit zu erledigen. So. Und das war ich an dem Tag mit Sicherheit nicht.
Das wäre auch die Definition von Krankheit, die ich da ansetzen würde. Grundsätzlich deine Arbeitsleistung leidet und du darfst halt nichts machen, was irgendwie deine Genesung verhindert. Zum Beispiel arbeiten. Was bei uns zum Beispiel hieße, also wenn man es wirklich ausdehnen will, war ich teilweise wochenlang krank auf Arbeit. Knieverletzung, gut, dann gehst du halt mit Krücken auf Arbeit. Aber das ist nichts, was meine Arbeitsleistung komplett behindert hat, weil, ja gut, ich kann die ganze Zeit sitzen und mir Ibuprofen reinpfeifen, wie ich will. Das ist vollkommen legitim in meinem Beruf.
Und nicht ansteckend.
Aber ein Schnupfen beispielsweise, der mindert doch deine Arbeitsleistung.
Ja, es kommt halt auf den Schnupfen an.
Und auf deine Empfindlichkeit. Es ist natürlich subjektiv. Also bei mir wird da ganz schön ordentlich was gemindert. Ich leide dann sehr.
Also bei mir kommt es auf den Schnupfen an. Also es, diesen Klarschnupfen zum Beispiel, den sehe ich nicht als krank, weil, ja, das ist irgendwas ganz Normales. Aber wenn das so ein ekelbakterieller Eiterschnupfen ist, da muss ich tatsächlich sagen.
Hast du den Hexcode für die Farbe so in RGB vielleicht zur Hand, damit wir es abgleichen können?
Ja, warte mal.
Gleich kommt's Ogerrotz oder sowas.
Eine Frage, die ich beim Arzt, also ich war schon Ewigkeiten nicht beim Arzt, aber die ich nie beantworten konnte. Ja, welche Farbe hat denn ihre Schnodder sinngemäß? Ja, keine Ahnung, ich achte da nicht
also
drauf.
Also einen Moment, ich schnief mal gerade.
Ja.
Ocker. Farbcode 196-110-0 beziehungsweise C46E00. Und ganz ehrlich, habt ihr nicht gelernt, darauf zu achten?
Nein.
Was, auf die Farbe von meinem Rotz?
Ja.
Wenn ich krank bin, bin ich quasi in der Lage, jederzeit eine kostenlose Probe abzugeben. Ich muss nicht auf die Farbe achten. Wenn er mich fragt, wie die Farbe aussieht, frage ich ihn nach einem Taschentuch.
Okay, dazu muss man sagen, vielleicht bin ich da nicht unbedingt das Paradebeispiel. Ich lag in der Kindheit halt mit Stöhnhöhlenvereiterung im Krankenhaus und weiß deshalb sehr gut, man achtet auf die Farbe seines Rotzes, gerade wenn man irgendwie kränkelt. Wenn es grün ist, ist übrigens echt nicht gut. Geht dann zum Arzt.
Wenn es blau ist?
Dann solltest du zur Forschungseinrichtung gehen, weil blau ist eine Farbe, die in der Natur eigentlich kaum bis gar nicht vorkommt.
Ich glaube, wenn es blau ist, solltest du aufhören, im gesunden Zustand Jello-Pulver zu schniefen. Das erklärt dann auch den Schnupfen.
Was auch immer Jello-Pulver ist.
Jello, das ist quasi Ami-Wackelpudding.
Ach Gott. Ich wollte sagen, nimm das Gummibärchen raus, aber okay, ja, das passt ja dann.
Auch ein potenzieller Grund, warum man nicht krank zur Arbeit gehen sollte und die ganze Zeit am Schnoddern ist, geht das den Kollegen potenziell mächtig auf den Sack und ist abstoßend.
Ja, du hattest vorhin schon einen guten Punkt angesprochen. Homeoffice. Ich finde, Homeoffice hat die Einstellung komplett geändert.
Ja.
Also vor Corona, ja, ich weiß nicht, wie das bei den Kollegen so war, aber ich habe das auch bisher kaum mitbekommen, weil ich arbeite im relativ aufgeklärten Umfeld. Da geht man nicht krank zur Arbeit. Sobald man irgendwas Ansteckendes hat, bleibt man gefälligst zu Hause. Und ich finde, durch Corona oder das Homeoffice ist das sogar noch etablierter geworden, dass man dann halt öfter mal im Meeting hört, ja, ich kränkel ein bisschen rum oder ja, hier ist gerade in meiner Familie was im Umlauf, aber ich arbeite halt von zu Hause. Aber ansonsten, so in die Firma ist bei uns eher keiner gegangen. Das kenne ich aus alter Zeit eher so von, ich sag mal, Emporkömmlingen. So Leute, die halt wirklich das bewusst machen. So, oh, ich schlepp mich krank zur Arbeit, weil ich Präsentismus zeigen will.
Ich hatte im entweder Ende Februar oder Anfang März 2020 einen Kollegen, der krank bei der Arbeit war und dann später auch beiläufig meinte, ja, Arzt ist sich relativ sicher, ist Corona. Ne, also unmittelbar, bevor es so richtig losging in Deutschland. Das war aber genau so jemand. Ne? Ich bin auch sicher, dass der kein Corona hatte, sondern es war eher so ein Wichtigtour. Aber ja, auch so ein Emporkömmling. Bloß, das ist ja auch nicht gut eigentlich. Ne? Dann gehen die Leute halt nicht krank zur Arbeit. Okay, das ist löblich. Aber dann arbeiten sie ja trotzdem. Wohingegen sie, wenn Homeoffice nicht möglich wäre, vielleicht zu Hause geblieben wären, nicht gearbeitet hätten, was vielleicht auch ganz gut wäre. So, wenn man mal die Einschränkung der Arbeitsleistung und eventuell die Behinderung der Genesung angeht. Ich weiß nicht, ob das Homeoffice da so richtig vorteilhaft ist.
Ich finde, in manchen Situationen kann das Homeoffice dann eine gute Lösung sein. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich kann arbeiten, aber nur so und so viele Stunden, keine Ahnung, ich halte nur 3 Stunden am Stück aus und da muss ich eine Pause machen oder dann mache ich Feierabend. Dann kannst du wenigstens, wenn du wirklich was auf dem Tisch hast, wo du sagst, da möchte ich auch dran arbeiten, dann kannst du für dich ja entscheiden, dass du in einem entspannten Umfeld mit Pausen zwischendurch halt einfach ein bisschen was dran arbeiten kannst. Und manchmal, so wie jetzt zum Beispiel, ich wäre definitiv ansteckend gewesen denn in den ersten Tagen. Wäre also assi gewesen, wenn ich mir in der Zeit mit einem anderen Kollegen das Büro geteilt hätte. Ich hätte aber außer am Montag schon arbeiten können. Also ich finde, da wäre meine Arbeit jetzt nicht so krass gemindert gewesen, nur weil ich mir die Nase putzen muss, zwischendurch mal ein paar Mal niese und fluche. Aber da hätte ich dann lieber ein Homeoffice gehabt, als ins Büro zu müssen.
Ja, interessant wird das auch bei so nicht einschränkenden Sachen. Wie gesagt, wenn man ansteckend ist, ist es halt ein Dickmove, auf Arbeit zu gehen. Ist halt die Frage, früher hätte man sich vielleicht nicht unbedingt krank schreiben lassen oder wäre zum Arzt gegangen. Oder wenn man zum Beispiel an Familien denkt, so häufig lese ich Kind krank in der Arbeitsgruppe. Ja, mittlerweile mit Homeoffice ist das eine minimalste Einschränkung. Also ja, das Kind braucht mehr Pflege, aber die Leute können in der Regel ganz normal arbeiten, sind halt dann hin und wieder mal eine Stunde weg. Aber für die Arbeitsleistung wäre das keine Beeinträchtigung. Aber wenn sie auf Arbeit kommen, sind sie Arschlöcher und stecken einfach nur alle an.
Und gerade in diesem Fall von Kind krank, teilweise sind das ja Kinder, die dann, keine Ahnung, keine Säuglinge sind, wo man sich dann wirklich daneben hocken muss, sondern halt schon ältere, keine Ahnung, Ende Kindergarten, Grundschule, Schule, was auch immer, die du halt einfach nicht komplett alleine zu Hause lassen kannst. Das heißt, du kannst die ruhig dann, wie wir als Kinder wahrscheinlich alle gefeiert haben, irgendwo auf dem Sofa mit der Kuscheldecke im Schlafanzug, was Warmes zu essen und trinken und dann schön Fernsehen gucken, kann man ja jetzt immer noch machen. Packst dein krankes Kind auf dem Sofa ab, ordentlich versorgt und kannst ganz in Ruhe arbeiten. Aber es ist halt nicht komplett alleine, falls irgendwas ist, weil in die Kita, Schule darf es nicht. Alleine zu Hause lassen kannst du es nicht. Ja gut, dann arbeitest du halt im Nebenraum oder so. Das schränkt einen ja nicht ein dann.
Oder wenn es mal ein bisschen intensiver ist, dann kannst du auch im gleichen Raum halten.
Ja.
Also ich kenne von so vielen Kollegen einfach nur die Kinder, weil die halt zu irgendeinem Krankheitszeitpunkt oder irgendwann halt betreut werden mussten während eines Meetings mit Kamera.
Naja, also wenn es nicht zu sehr stört, ja klar, geht das.
Ja gut, wenn man während das Kind zu Hause sterbenskrank irgendwie rumliegt, trotzdem zur Arbeit kommt, das ist dann schon die nächste Stufe von Präsentismus wahrscheinlich.
Hm. Wie nennt man das dann?
Aber ich finde, das verdient eine Beförderung. Ich habe mein Kind für die Arbeit sterben lassen.
Ja, das ist auch irgendwie die Frage, wann das wirklich aus Arbeitgebersicht gut ist. Also klar, der Arbeitgeber hat kein Interesse daran, dass du kommst und alle ansteckst. So, ich habe jetzt zum Beispiel mir überlegt, ich habe in letzter Zeit des Öfteren mal Nackenprobleme gehabt. So, das hatte ich noch nicht, als ich noch regelmäßig ins Büro gefahren bin, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich dann wirklich wie so ein alter Mann hier durch meine Wohnung krieche, dass ich dann manchmal überlegt hätte, nicht zur Arbeit zu fahren, ne, wenn ich dafür ins Büro hätte fahren müssen. Wäre sowas denn für den Arbeitgeber aber, ja, der hätte doch höchstwahrscheinlich da ein massives Interesse dran, dass ich dann trotzdem komme, weil das, naja, schränkt das meine Arbeitsleistung ein? Ich würde wieder sagen, ja. Und dann hat er wieder kein Interesse. Ah, es ist schwierig. Aber ich bin auch einfach wehleidig. Vielleicht ist das so ein Ding.
Ja, gerade auch bei so Nackenschmerzen, die ziehen da meistens auch in den Kopf. Und dann hast du Kopfschmerzen und mit Kopfschmerzen kann niemand arbeiten.
Ja, aber das ist auch wieder so eine Sache. Ich meine, wenn jemand sagt, ja, ich komme heute nicht, ich habe Kopfschmerzen. Also es würde sehr, sehr viele Leute geben, die dann sagen, ja, what the fuck, Pussy, überspitzt gesagt.
ja, es gibt doch Leute, die, ich sag mal jetzt, gönnen Frauen nicht, dass sie wegen Regelschmerzen nicht zur Arbeit kommen müssen oder irgendwelche anderen Erleichterungen bekommen. Ich meine, den Niederlanden war das, da war es im Gespräch vor nicht ganz so langer Zeit, dass Frauen tatsächlich bei extremen oder starken Regelschmerzen Krankheitstage bekommen. Und zwar ohne Probleme.
Ja, das ist dann ja reine Missgunst. Weil die Leute, die es kritisieren, üblicherweise solche sind, die mit Regelschmerzen keine Probleme haben, weil sie keine Regel haben.
Das Problem an der Sache ist, wie üblich, Leid und in diesem Fall Schmerz ist nicht vergleichbar, nicht objektiv. Weil jeder hat ein anderes Empfinden für Schmerz. Und demzufolge kann eine ausgewachsene Männergrippe genauso komplett beeinträchtigend sein wie ein kleines Ziehen im Kopf. Wie gesagt, ich komme aus einem guten Arbeitsumfeld, was sehr aufgeklärt ist. Es gibt Kulanztage, die halt auch dafür sorgen, dass tatsächlich mehr gearbeitet wird, weil wenn es einem einen Tag schlecht geht, dann muss man nicht unbedingt zum Arzt und sich eine 5-Tage-Krankschreibung holen lassen. Aber im Umkehrschluss wäre es quasi, wenn es keine gäbe, würde man wahrscheinlich eher zum Arzt gehen und dann fällt man 5 Tage aus. Demzufolge ist auch dem Arbeitgeber in gewisser Weise daran gelegen, sowas ja im Rahmen zu dulden oder halt wirklich zu sagen, ja, ist okay.
Ja, definitiv. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Also wir haben auch solche Tage, ein paar davon im Jahr, die man sich halt nehmen darf, no questions asked und so. Und ich war halt seit Jahren nicht beim Arzt. Ich habe aktuell nicht mal einen Hausarzt, weil mein ursprünglicher Hausarzt vor 4 Jahren oder so in Rente gegangen ist und ich seitdem einfach keinen Grund mehr hatte, zum Arzt zu gehen. Weil ich halt, wenn irgendwie es mir einen Tag dreckig geht, ich so einen Tag nehmen kann. Wohingegen es früher der Fall war, da bin ich dann häufiger mal zum Arzt gerannt, da wurde ich für etwas, was ich eigentlich für eine Erkältung gehalten habe, auch mal 2 Wochen krank geschrieben. Aber ich habe es natürlich dankend angenommen zu dem Zeitpunkt. Ja, aber aufgrund so einer Möglichkeit, dass man eben einzelne Tage nehmen kann, stellt sich mir gar nicht so häufig diese Frage, ob ich krank zur Arbeit gehen soll. Also so, ne? Mal nicht mit Nackenschmerzen, sondern eben, wie gesagt, mit einer leichten Lebensmittelvergiftung oder mit Migräne, die halt nach einem Tag oder nach maximal 2 üblicherweise weg ist.
Es ist schön, wenn man so Kulanztage hat. Also hatte ich bis jetzt bei meinen Arbeitgebern nicht. Entweder du meldest dich krank oder bist auf Arbeit. Oder nimmst einen Urlaubstag.
Ich bin mir nicht sicher, ob es da irgendwie gesetzliche Regelungen gibt, ab wie viel Krankheitstagen man wirklich einen Test braucht.
3 aufeinanderfolgende, beziehungsweise so, dass das Wochenende 3 Tage wären.
Naja, dann hättest du doch im Prinzip sowas. Dann kannst du dich einfach krank melden, ohne zum Arzt gehen zu müssen, oder nicht?
Ja, ja, schon klar. Aber dann habe ich ja trotzdem einen Kranktag. Und wenn ich zum Beispiel mehrere Kranktage habe, kann mein Arbeitgeber ja dann nachhaken. Oder mir was vorhalten von wegen zu viel krank.
Ja, und der kann sich das dann auch einfordern. Der kann sich das auch theoretisch ab dem ersten Tag einfordern, wenn er halt ja begründeten Verdacht hat, dass du das bewusst machst.
Ja.
Aber das ist halt auch so ein Punkt, es kommt drauf an, in welchem Arbeitsumfeld man ist. Ob das halt ein Arbeitgeber ist, der primär an deiner Leistung interessiert ist oder der einfach nur quasi dich haben will, weil er dich jederzeit ersetzen könnte.
Ist das nicht dasselbe?
Naja, nee.
Also jeder Arbeitgeber will doch, dass du ein guter Sklave bist.
Ja, nee, das ist ja der Punkt. Der moderne Arbeitgeber will, dass du ein motivierter, engagierter Mitarbeiter bist. Er will dich nicht ersetzen.
Naja, er weiß, wie er ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln kann. Letztlich geht es doch nur um die Leistung, die du erbringst. Also an deinem Wohlbefinden ist er doch auch nur so weit interessiert, wie das deine Leistung potenziell steigert oder erhält.
Ja gut, er ist ökonomisch daran interessiert.
Naja.
Aber das heißt auch, dass er für dein Wohl sorgen möchte. Deshalb auch, wenn wir jetzt über diese Nackenschmerzen reden, potenziell wäre dein Arbeitgeber wahrscheinlich auch daran interessiert, dass, wenn das häufiger vorkommt, dass du wirklich mal zum Arzt gehst und das abchecken lässt, nicht, dass das irgendein, keine Ahnung, Wirbelsäulentumor ist.
Bandscheibenvorfall. Das kann aber auch im Interesse des Arbeitgebers liegen, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag ins Büro müsstest und würdest da immer am PC sitzen und würdest dich dann gehäuft beschweren, dass dein Nacken halt wehtut und von Kopfschmerzen bekommst und Schultern steif und sowas, dann kann der dich auch zum Arzt schicken, dass das abgeklärt wird, weil eventuell dein Arbeitsplatz nicht ergonomisch genug gestaltet ist und du halt irgendwann eine Versteifung in den Nackenwirbeln bekommst davon. Das wäre nicht so geil.
Also im Prinzip ist er wirklich an deiner Gesundheit interessiert, weil
es schwer und oder teuer wäre, mich zu ersetzen. oder jeden anderen zu ersetzen.
Ja, nicht mal ersetzen. Also nicht mal unbedingt hinsichtlich des Ersetzens, sondern wirklich der Ausfall. Wie gesagt, aufgeklärter Arbeitsplatz. Wir kennen den Begriff des Busfaktors und wir versuchen danach zu planen. Busfaktor, falls man das nicht kennt, wie viele Leute von deinem Team, deiner Gruppe, deiner Abteilung können vom Bus überfahren werden, bis diese Gruppe handlungsunfähig ist. Und demzufolge ist es wirklich essentiell, wenn man gerade längerfristig planen will, dass halt niemand vom Bus überfahren wird. Oder dass man zumindest weiß, wenn irgendjemand mehrere Wochen ausfällt, dann muss man irgendwie kompensieren können. Und gerade das erleichtert es zum Beispiel auch zu sagen, nee, ich mache jetzt einfach wirklich mal gesundheitlich was, ich gehe zu Check-ups, ich lass das tiefgehend untersuchen mit dem Nacken, ich bin dann halt mal 4 Wochen weg vielleicht. Aber wenn quasi keine Gefahr besteht, dass du ersetzt wirst oder ähnliches, dann wirst du das wahrscheinlich eher machen und hast dann potenziell deinem Arbeitgeber auch mehr Arbeitskraft gegeben als genommen. Und daran ist interessiert. Reine Wirtschaft.
Sollte. Ich kenne auch das Gegenteil. Zum Glück jetzt nicht mein Arbeitgeber, aber von Leuten, die ich gut kenne, da war das immer so ein Problem mit dem, hey, ich bin krank. Auch wenn es was ernsthaft Krankes war, sowas wie eine Wurzelbehandlung, ein entzündeter Kiefer im Folgefall. Da hieß es dann irgendwann, ja, der simuliert ja nur der Mensch. Ey, das ist so viel Mist bei den einen oder anderen Arbeitgebern, die dann zwar erst ab dem 3. Tag vielleicht eine Krankmeldung offiziell vom Arzt haben möchten, natürlich aber trotzdem die Statistik führen, wann du wie viel krank warst und dir das am Ende des Jahres nachhalten, wie viel krank du gemacht hast.
Was gesetzlich verboten ist?
Ja, das ist ja dann nur so ein Zweiergespräch, weißt du. Nichts Offizielles. Na, auf alle Fälle ist ja dann trotzdem das, was ja auch nicht sein sollte, dass unter Kollegen und vielleicht von Vorgesetzten dieses Lästern und Fertigmachen untereinander noch. Was ja auch unangenehm ist, weshalb viele ja dann auch schon überlegen, mir fällt zwar eigentlich gerade der Kopf ab, aber ich schlepp mich doch lieber hin, weil sonst habe ich das ganze Gerede da und ich habe keinen Bock auf den ganzen Stress damit. Das ist leider sehr, sehr häufig.
Dann würde ich ja potenziell, wenn es geht, den Arbeitgeber wechseln. Weil, ganz ehrlich, Wir haben seit mindestens 8 bis 10 Jahren einen kompletten Arbeitnehmermarkt. Wenn du dich nicht dumm anstellst, kommst du in eine Firma, die gut ist.
Ist noch nicht bei jeder Branche angekommen.
Schade.
Ich glaube, wir reden da sowieso aus einer etwas privilegierten Sicht, was die Branche angeht. Ich glaube, es gibt durchaus Branchen, wo du halt wirklich nur so ein, ja, wirklich ein Sklave bist. Wo du halt wirklich, wenn du dich mal irgendwie 2-3 Mal krank meldest, berechtigt um deinen Job fürchten musst. Und da kann ich das dann wiederum verstehen, wenn man eine extreme gesundheitliche Beeinträchtigung im Zweifel in Kauf nimmt, um halt seinen Job nicht zu verlieren.
Aber auch dort ist es nicht gerechtfertigt.
Nein, natürlich nicht, aber vermutlich ist das die Realität in manchen Branchen.
Es sind sogar teilweise Branchen, wo du dir denken würdest, gerade die müssten es doch jetzt gemerkt haben, wegen starkem Fachkräftemangel. Das sind Sachen wie Sicherheitsfirmen, Pflegeberufe, Krankenhäuser, Handwerksbetriebe, wo man sich denkt, gerade ihr müsstet den Knall ja längst gehört haben und viele von den Firmen schwenken ja mittlerweile auch um. Aber es sind immer noch reichlich, die dann sagen, ja nö, dann ersetze ich dich halt, ne, und komm mal auf Arbeit, du bist halt scheiße.
Ja, und genau deshalb meine ich, das ist dann ein Arbeitgeber, den man vielleicht wechseln sollte.
Ja, aber irgendwann hast du eventuell die Arbeitgeber in deiner Umgebung rum, beziehungsweise durch und du kannst nicht jedes Mal umziehen.
Ja, für uns mag das gerade auch in unserer Branche relativ einfach sein. Aber wenn du jetzt eine unqualifizierte Arbeitskraft bist und froh darüber bist, einen Job zu haben, vielleicht ein paar Jahre Arbeitslosigkeit hinter dir hast, dann machst du das nicht so einfach. Dann sagst du nicht, ja okay, ihr behandelt mich jetzt scheiße, nur weil ich mal krank war, ich gehe. Sondern da beißt du dich halt durch.
Ja, aber an genau der Stelle fällt doch das Systemkind in den Brunnen.
Ja.
Also das Kind liegt im Brunnen, zappelt und stirbt gerade. Und nimmt noch einen Schluck Wasser. Geht krank zur Arbeit.
Kennst du dieses Meme, wo die Mutter im Pool ein Kind gerade aus dem Wasser hebt, das andere im Hintergrund nicht so glücklich ist und dann der Blick unters Wasser, wo das Skelett auf dem Stuhl sitzt?
Nein, aber das verdeutlicht das irgendwie schon, ja.
Ja, das passt da ganz gut.
Das meine ich. Also ja, natürlich ist es schwer. es ist auch schwer für quasi seine Arbeit dann einzutreten und wirklich einzustehen und zu sagen, ich kann mich hier nicht krank auf Arbeit schleppen. Gerade wenn man halt irgendwie länger arbeitslos ist oder nicht gelernt irgendwo oder Quereinsteiger oder was weiß ich. Es ist leider immer noch so, dass Arbeit bei uns ein sehr devotes Schicksal hat. Dieses, oh ja, danke, danke, lieber Arbeitgeber. Übrigens auch total falscher Begriff, aber das lesen Sie in den Känguru-Chroniken. Danke, lieber Arbeitgeber, dass ich für dich arbeiten darf. Oh bitte, soll ich dir noch den Arsch lecken?
Dann fragt er dich noch nach, welche Zahnpasta du benutzt hast.
Und dann schiebe ich ihm die Zahnseide so richtig schön durch die Kimme.
Ja, also natürlich, ne, man könnte über das System einiges sagen. Vielleicht, dass es kaputt wäre zum Beispiel. Mhm. Ich habe mal ein bisschen was von einer Studie gelesen, die von der Techniker Krankenkasse letztes Jahr gemacht wurde und ansonsten noch ein paar Randinformationen zu diesem ganzen Thema krank auf Arbeit und so. Die Gründe, warum manche Leute eben arbeiten gehen, obwohl sie krank sind, die gehen halt so in die Richtung. Ne? Arbeitsplatzunsicherheit, die Angst davor, als nicht belastbar erkannt zu werden, halt vielleicht von den Kollegen, aber halt vor allem auch von den Vorgesetzten, was dann auch wieder mit dem Risiko des Jobverlusts einhergeht.
Ja, oder eventuell, dass du halt dann nicht die Beförderung bekommst, weil du ja nicht belastbar bist.
Genau, das ist auch so ein Ding, eine fehlende Anerkennung. Wir wollen Anerkennung in unserem Beruf und wir tun alles, um sie zu erreichen. So, wenn ich jetzt irgendwie eine Beförderung in Aussicht habe, naja, dann hau ich so richtig rein. Dann gehe ich auch mal eine Woche krank zur Arbeit, weil ich der Meinung bin, das erhöht dann meine Chancen auf diese Beförderung. Auch wenn es eigentlich Quatsch ist. Und zumindest bei einem vernünftigen Arbeitgeber das auch nicht so behandelt werden würde. Ja, oder eben persönliches Arbeitsethos steht hier noch. Dass manche Menschen, kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen, wirklich wahrscheinlich den Sinn ihres Lebens in der Arbeit sehen, ne? Bezeichnend, dass in unserer Folge, in der es um Glück und Erfolg und Sinn des Lebens ging, irgendwie das gar nicht so zur Sprache kam.
Was, ihr wünscht euch nicht, zur Arbeit gehen zu dürfen?
Ja, oder ein vorbildlicher Arbeiter zu sein oder so, nee.
Nee.
Das ist ein schlecht kapitalistisches Kampfbild. Direkt von den Kapitalisten.
Ja, und das ist aber auch krass tief in den Köpfen der Menschen drin, gerade hier in Deutschland. Wir sind so das Klischeeland für, ich darf ja nicht krank werden. Weil dann fehle ich auf Arbeit. Ja, warum? Ja, keine Ahnung, aber dann fehle ich halt auf Arbeit und das ist schlecht.
Ja, wenn du wirklich fehlst, dann war die Planung irgendwie falsch. Oder wenn dein Fehlen nicht ausgeglichen werden kann über einen gewissen Zeitraum.
Richtig. Und ich glaube, das ist zum Großteil echt historisch bedingt. Also vor 200 Jahren, grob ab der industriellen Revolution, ja, da waren Menschen austauschbar. Mittlerweile seit, ich sag mal so, 50 Jahren theoretisch, im schlechtesten Fall 20 bis 30 Jahre, ist ein Mensch an sich nicht austauschbar. Beziehungsweise es ist immer daran gelegen, nicht die Austauschbarkeit des Menschen quasi zu sehen. Deshalb ist auch der Begriff Human Resource Manager ein absolutes Unding.
Ja.
Mhm. So wirklich reduzieren auf, du bist eine Arbeitskraft. Ich meine, früher, ganz ehrlich, ja, hey, schick irgendwelche Kinder in die Minen. Sind austauschbar, kannst ja neue machen. Aber heutzutage solltest du das nicht tun.
Aber letztlich bist du doch auch nicht mehr. Du bist eine Ressource, die noch ein paar Eigenschaften hat, wie Know-how oder in unserem Fall jetzt als Softwareentwickler dein technisches Know-how oder dein fachliches Know-how und deine Erfahrung. Das sind deine Eigenschaften. So, die definieren dich doch aber auch nur als Ressource. Und du kannst durch jeden ersetzt werden, der irgendwie vergleichbare Eigenschaften hat.
Ja, aber es ist wertvoll und, deshalb Arbeitnehmermarkt, eine Rarität. Also gerade bei uns zum Beispiel ist ja zum Beispiel auch ein Know-how, das Produkt zu kennen, das Projekt zu kennen. Du arbeitest niemanden, keine Ahnung, 3-4 Jahre lang irgendwo in ein Projekt ein und sagst dann, oh, wegen Geselligkeit am Arbeitsplatz wirst du jetzt gekündigt.
Zu viel Kaffeekränzchen.
Alkoholkonsum.
Ja gut, ich glaube, das wäre Instant-Kündigungsgrund bei uns.
Ja, natürlich, aber auch da kann man sagen, es gibt ja genügend funktionale Alkoholiker. Und wenn dem Arbeitgeber wirklich was daran gelegen ist, dann kommen wir wieder zur Drogenfolge Prävention bzw. Hilfsangebote. Dann kommt der nämlich nicht mit, wir kündigen dich, sondern der kommt mit, sollen wir mal gemeinsam zum Therapeuten gehen? Soll ich den Termin klar machen? Sowas in der Art. Aber das hast du halt nicht bei Human Resource Managern, die das wortwörtlich tun.
Das kommt drauf an. Vielleicht ist es in dem Projekt dann doch einfacher, jemanden einzuarbeiten, weil die Einarbeitung bis zu einem gewissen Grad einfach ausreicht, statt jetzt sich darum zu kümmern, dass die gesellige Person erstmal eine Therapie bekommt oder so.
Ja, natürlich, aber das ist auch so ein verlorenes Investment dann trotzdem. Du hast ja schon rein investiert. Und dann, das kostet dich ja eigentlich nichts, solche Hilfsangebote zu machen. Also es kostet vielleicht Mühe, aber ein guter Arbeitgeber will das.
Ja, kommt drauf an, ob das nicht auch mit einem Ausfall verbunden ist.
Ja, auch wenn du dann längere Zeit ausfällst, du hast ja trotzdem noch dein Know-how. Das heißt, das Investment bleibt im Unternehmen. Und sonst sagst du halt, ja, Investment, geh nach Hause.
Aber dass du wegen sowas wirklich länger ausfällst, dann müsste es schon ein heftiges Problem sein. Und ob du dann wirklich so arbeitsfähig bist?
Naja, im schlimmsten Fall wären es, keine Ahnung, 6 Wochen Krankengeld wegen Therapie. Ab dem Zeitpunkt zahlt der Arbeitgeber ja eh nicht mehr, aber das wäre so der Zeitpunkt, wo es halt quasi sich Minus rechnet. Und im Endeffekt kann es ja dann in solchen Fällen auch immer einen Backlash geben, ne? Also wenn du wegen sowas gekündigt wirst, ja, das ist quasi ein Verhaltensverstoß, aber theoretisch kannst du auch dagegen klagen, weil du bist ja krank.
Darf man wegen Trinken auf der Arbeit gekündigt werden?
Na klar.
Also offiziell meine ich?
Ja. Ja, und wenn du nicht nachweisen kannst, dass du halt irgendwie Alkoholiker bist oder sonst irgendwelche Suchtproblematiken hast, ja, dann wirst du halt gekündigt. Stell dir einen LKW-Fahrer vor, der betrunken fahren kann. Ausschließlich. Das ist ein Kündigungsgrund.
Das ist was anderes, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ordentlich einen gebechert hätte und denke mir dann so, ich gehe trotzdem auf Arbeit, mir drückt zwar der Schädel und ich kann nicht gerade auslaufen, aber so ein paar Stempel setzen kann ich noch, mache ich jetzt heute. Und ich werde dann nach Haus geschickt und am nächsten Tag kriege ich die Kündigung rein. Dann habe ich gerade hier gelesen, eine Kündigung wegen Drogen- und Alkoholeinfluss am Arbeitsplatz erfordert das Vorliegen einer erheblichen Pflichtverletzung. Bis auf wenige Ausnahmen muss eine konkrete Beeinträchtigung der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung festzustellen sein, die sich nach objektiven Kriterien bemessen lässt. Also nur so ein bisschen Trinken auf Arbeit scheint nicht zu reichen.
Ich weiß nicht, wie legitim das dann ist, aber bei uns zum Beispiel ist in den ganzen Betriebsräumen striktes Alkoholverbot. Du darfst da keinen Alkohol mit dir führen quasi. Und trinken schon gar nicht. So ist ein Verstoß dagegen dann schon eine schwere Pflichtverletzung? Oder wahrscheinlich steht es auch in der Betriebsordnung, nehme ich mal an.
Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich so eine Art Hausordnung dann sein. Und wenn man gegen die Hausordnung verstößt, dann kriegt man halt eine Strafe. Aber ich glaube nicht, dass gegen Hausordnung verstoßen ein direkter Kündigungsgrund ist. Zumal du dann wahrscheinlich bei sowas dann erst abgemahnt werden müsstest, weil es keine richtige Pflichtverletzung und triftiger Grund, konkrete Beeinträchtigung und sowas sein.
Ich weiß es nicht. Ich habe gerade nochmal geguckt wegen Anerkennung des Ganzen als Krankheit. Es gibt ja sowas wie krankheitsbedingte Kündigung. Rein theoretisch könnte das auch darunter fallen. So, damit ist verbunden, oder eine solche krankheitsbedingte Kündigung kann legitim sein, wenn es sich um eine lang andauernde Erkrankung handelt, um eine krankheitsbedingte andauernde Leistungsunfähigkeit oder eine Ungewissheit der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Würde ich bei Alkoholismus durchaus hier und da gegeben sehen.
Aber auch da musst du das dann beweisen können im Gerichtsverfahren. Denn einer der wichtigen Passusse ist da ja, falls der Arbeitnehmer aufgrund von Krankheit den Arbeitsvertrag künftig nicht mehr erfüllen kann. Alkoholismus, würde ich sagen, sollte zum größten Teil heilbar sein.
Kann, muss aber nicht. Ich kenne sowohl den einen als auch den anderen Fall.
Naja, also würde diese krankheitsbedingte Kündigung nur möglich sein bei unheilbaren Krankheiten.
Naja, Dinge, die dich für diesen Beruf berufsunfähig machen. Du kannst ja zum Beispiel, keine Ahnung, bist vielleicht Dachdecker und dadurch, dass du dir dein Bein brichst und das aber nie wieder richtig so benutzen kannst wie vorher, kannst du aber nicht mehr auf Dächer klettern, kannst aber immer noch in der Buchhaltung arbeiten, wenn du das kannst, also jetzt so vom Fach her. Dadurch bist du nicht komplett berufsunfähig, aber für den Betrieb in der Position nicht mehr brauchbar.
Und deshalb sind Berufsunfähigkeitsversicherungen branchengebunden. Oder tätigkeitsgebunden.
Ja.
Ja gut, wenn mir als Softwareentwickler jetzt irgendwie der Kopf amputiert wird, dann kann ich auch höchstens noch Systemadministrator sein.
Zip, 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 zip.
Gut, also eigentlich sollte es keine Scham geben, sich behandeln zu lassen oder das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen. Es ist jedenfalls so ziemlich alles besser, als krank zur Arbeit zu gehen, würde ich daraus schließen im Großen und Ganzen.
Ja.
Wäre gut, wenn.
Ich fand's auch schön, was vorhin in der Statistik war. Man hat wieder schön gesehen, dass Angst ein Triebmotor für solche quasi Erpressung ist. Ohne das auszusprechen, einfach nur die Unsicherheit und die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, tut man solche dummen Dinge.
Teilweise auch komplett unberechtigt. Man hat die Angst davor und macht sich krumm, einfach nur, weil man nie darüber miteinander gesprochen hat. Und irgendwann kommt dann der Fall, dass man darüber spricht und dann so dieses, hä, warum sollte ich dich kündigen?
Ja, das ist ja das Übliche. Angst kann irrational sein. Angst ist häufig
Angst
irrational.
Angst ist irrational.
Ja, und mit so einem Gespräch willst du vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit dann überhaupt erstmal erregen, sozusagen. Wenn du wirklich hier und da mal krank bist und so langsam schon Angst kriegst, dann gehst du vielleicht nicht auf den Vorgesetzten zu und fragst mal nach, ob das so schlimm ist, weil du dir dann irrationalerweise vielleicht einbildest, oh fuck, jetzt merkt er das ja erst so richtig und stimmt mir dann wahrscheinlich zu, dass ich eigentlich gekündigt gehöre. Ja, ich kann schon verstehen, dass man da vorsichtig ist.
Aber auch da, glaube ich, wieder ist unsere Branche einfach wegen der Aufgeschlossenheit privilegiert. Also ich höre viel häufiger solche Sätze wie, wenn du krank bist, bleib zu Hause oder Urlaub ist halt Urlaub und der wird genommen und da ruft dich keiner zu Hause an, als sowas wie, ja, der und der war schon wieder heute 2 Tage krank oder der hat schon wieder irgendwie sein Kind zu Hause und kann nicht arbeiten. Das höre ich gar nicht.
Och, dass sich aufgeregt wird über Leute, die sehr häufig krank mit Kind sind, das kenne ich schon. Früher vielleicht auch von mir. Also es kann halt durchaus auffallen. Allerdings ist die Konsequenz nicht, dass man zum Chef geht und dann irgendwie Snitch macht oder so. Aber seine Gedanken macht man sich ja eventuell.
Ja gut, ich habe auch schon mal angeführt, dass ich häufiger lese halt hier und da Krankmeldungen. Aber ich muss auch sagen, also aktuell gehen halt irgendwelche Viren sonst was um. Und ganz ehrlich, die Kita-Kinder hatten jetzt 2 Jahre, 3 Jahre durch Corona kaum Berührung, haben vielleicht dadurch nicht ganz das beste Immunsystem. Da kann ich das verstehen, dass jetzt bei der ersten größeren Krankheitswelle erstmal wieder richtig was ausfällt.
Plus Corona.
Das ist eher eine Auffälligkeit als ein, schon wieder er oder sie. Also ich finde dieses Vorwurfsvolle, das haben irgendwie doch eher so andere Branchen, andere Firmen. Ist auch wieder dieser Punkt, Arbeitgeber? Könnte scheiße sein?
Ja, könnte, aber es gibt wirklich Branchen, in denen es halt schwierig ist, einen vernünftigen Arbeitgeber zu finden. Der da dann auch sagt, nee, du bist krank, dann bleib zu Hause, kurier dich aus.
Glaubt ihr, dass Corona das irgendwie verstärkt hat? Also genau diese Ansicht von wegen, du bist krank, du bleibst gefälligst zu Hause?
Ich hätte eine ganze Zeit lang ja gesagt. Ich muss sagen, bei einigen Menschen scheint das nicht richtig hängen geblieben zu sein. Die denken sich, ja, Corona ist vorbei, jetzt ist auch das mit der Krankheit und sowas nicht mehr so schlimm. Ihr kommt jetzt wieder ins Büro und ja, ein bisschen Schnupfen ist auch nicht schlimm. Testen tut sich eh keiner mehr, Maske braucht man auch nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, bei einigen ist das echt so, ja, das war mal, das ist jetzt nicht mehr, das ist mir egal.
Ja gut, das sind hoffentlich Ausnahmen. Aber gerade so diese Sache von wegen, naja, dass in der Gesellschaft irgendwie das Bewusstsein geschärft wurde, dass man vielleicht, wenn man irgendwelche Symptome hat, nicht in den vollen Supermarkt geht oder so. Hat natürlich auch nicht alle erreicht, ne? Oder manche haben dann extra dagegen gehandelt. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das zumindest ein bisschen dieses Bewusstsein angekurbelt hat.
Bei aufgeschlossenen Menschen, ja.
Definitiv. Ich finde es eigentlich schade, dass wir das nicht so handhaben wie, ja, doch so von dem medialen Bild, was ich von Japan habe. Wo man dann, wenn man hüstelt, auch nur ein kleines bisschen, dann geht man halt gefälligst mit Maske raus, wenn man rausgehen muss. Dass man halt wirklich Krankheiten ernst nimmt. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die sehr städtisch ist, wo man sehr viel Kontakt mit Menschen auch hat, gezwungenermaßen.
Das Ding ist, wenn ich ins Büro fahren müsste und mich entschließen würde, ich habe so ein leichtes Hüsteln, okay, ich gehe jetzt mit Maske in die öffentlichen Verkehrsmittel und fahre zum Büro, dann muss ich, glaube ich, gerade hier auch so in der Gegend eher befürchten, dass ich gerade dadurch arbeitsunfähig werde, weil mir irgendjemand ordentlich auf die Fresse gibt, auf gut Deutsch gesagt.
Das ist genau das Problem. Ich habe letztens genau das nämlich erlebt, dass da tatsächlich jemand in der Straßenbahn saß mit einer Maske und der wurde erstmal angepöbelt.
Ja.
Dass Corona vorbei ist. Dass doch gefälligst die Maske abgenommen zu werden hat. Auch nicht den Schuss gehört.
Ja, gibt es.
Krass, ne? Wie ist man vorher eigentlich, also das kam natürlich selten vor in Deutschland, dass jemand mit Maske rumgelaufen ist, aber wie ist man denn da damit umgegangen? Da gab es sowas doch nicht, da wurden die Menschen doch zumindest nicht angepöbelt, ne?
Ja, das war ja auch so super selten, dass wenn du eine Maske anhattest, dann warst du ja wahrscheinlich todkrank und entweder jeder Keim tötet dich oder deine Keime töten alle anderen. Oder du warst einfach nur der Komische mit der Maske.
Das gehörte halt zu deinem Style. Es gibt ja auch Leute, die es wirklich tragen als Stilmittel.
Ey, am Anfang, als noch nicht so diese medizinischen Masken innen waren oder vorgeschrieben waren, sondern als man wirklich mit irgendwelchen selbstgenähten Stoffmasken rumgelaufen ist, da habe ich auch überlegt, so, ob ich mir jetzt irgendwie geile Motive bestelle, um das zu meinem Style hinzuzufügen. Ich kann das schon verstehen. Ja, aber ich glaube, vor Corona hat man wirklich dann eher gedacht, ja, das ist irgendwie ein Mensch mit, keine Ahnung, besonders schwachen Immunsystem und so und hat sich vielleicht ferngehalten von dem, um nicht zu gefährden, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man ihn höchstwahrscheinlich nicht angepöbelt.
Ja, meine bessere Hälfte arbeitet im Einzelhandel und da trifft man so einige seltsame, mehr oder weniger seltsame Menschen. Die Leute, die halt keine Maske tragen wollen, ums Verrecken nicht. Leute, die unbedingt Maske und Handschuhe und Desinfektionsspray und am besten noch so ein Zelt mit sich rumschleppen. Und dann gibt es wieder welche, die einfach überhaupt nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und das trifft da alles aufeinander. Das sind teilweise sehr interessante Geschichten, die ich da höre. Teilweise echt krass eklige, wenn da so zum Beispiel Leute kommen, die meinen, die sich richtig gut schützen mit so diesen Einweghandschuhen und Maske. Und die einfach den kompletten Tag genau dieses Set anhaben, die Maske schon total durchgesifft von der Atemluftfeuchtigkeit und die Handschuhe halt auch schon den ganzen Tag getragen und dann hinterher halt irgendwelche Ausschläge kriegen und sowas. Oder so eine alte Frau, die letztens die Belegschaft angepöbelt hat, weil die keine Maske getragen haben. Und sie als ältere Dame ja unbedingt geschützt gehörte, aber selber die Maske nur bis unter die Nase hing. Und die dann zurückgepöbelt haben, von wegen, dass man die auch richtig tragen muss, weil sie dann trotzdem nichts bringt. Und so, nein, das funktioniert so nicht. Ich habe die Maske ja an, deswegen ist es viel besser, als wenn man die gar nicht anhat. So, ja.
Naja, okay. Da hast du einen Punkt. Also nur über den Mund ist wahrscheinlich besser als gar nicht.
Ich glaube, das ist in dem Fall dann egal, weil entweder ganz oder gar nicht.
Naja, ein kleines bisschen besser wird schon sein, also.
Naja, zumindest wenn er sie es hustet, dann spritzen die Bazillen nicht durch die Gegend.
Ja, aber am besten ist das dann auch noch einer von den Menschen, die dann, weil sie niesen müssten, aber nicht in ihre eigene Maske niesen wollen, die Maske erst ausziehen und dann niesen.
Das habe ich auch zu Corona-Zeiten nie verstanden.
Ich fand das so eklig, weil ich hätte dann so gern ein Taschentuch davor gehalten und hatte aber dann halt die Maske. Dann kannst du ja nicht, ich habe mich nicht getraut, dann keine Ahnung, im Laden oder sowas die Maske auszuziehen und dann erstmal ein Taschentuch rauszuholen. Ja, ich habe versucht, dann halt nicht in die Maske reinzurotzen. Ne?
Ja, also natürlich ist das eklig, aber gerade deshalb waren es ja auch Einwegmasken.
Da war ich auch froh drum. Schnell eine neue.
Stellt euch mal einen Arzt vor, der das mit der Maske nicht ganz so genau nimmt. Ist mal schön in den offenen Bauchraum niesen, am besten noch einen Knoppers dabei essen. Ist 21:30.
Hunger.
Also, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie anzweifeln, dass es sowas gibt. Ich will vielleicht gar nicht wissen, was es so für Leute gibt, auch in solchen Berufen.
Nee, willst du tatsächlich nicht? Mm-mm. Ich sage mal so, es gibt einen Medi-Meisterschaften-Song, der nennt sich Vapen im OP. Da sieht man schon mal, was angehende Mediziner teilweise dann doch für eine Einstellung haben. Natürlich ist das nicht ernst gemeint, aber hey, vielleicht nimmt es doch einer mal ernst.
Würde ich dann auch sagen.
Es muss ja nicht mal der OP sein. Es reicht ja auch, wenn wir über eine Küche reden oder so. Will man vielleicht auch nicht immer reingucken.
Ich glaube, da wäre Vapen noch das Angenehmste.
Ja. Ein weiterer interessanter Punkt aus dem Chat, um nochmal zurück zum Thema Präsentismus zu kommen. Woran ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht hätte, aber ist eigentlich tatsächlich ein ganz gutes Argument. Wenn man sich mal Profisportler anguckt, ist das da nicht gang und gäbe, dass Fußballer zum Beispiel fit gespritzt werden oder Ibuprofen nehmen oder, gut, ist jetzt streng genommen keine Sportart, aber ich bin ja Wrestling-Fan, wie ich vielleicht hier und da schon mal erwähnt habe. Die Leute sind vor, na, auch teilweise heute noch, aber vor allem vor einem wenigen Jahrzehnten alle schmerzmittelabhängig gewesen. Da ist das ja im Prinzip sowas Ähnliches, ne? Und da Nimmt man das irgendwie als gegeben hin und akzeptiert das oder fördert das sogar? Weil so ein Fußballer, der sagt, ja, ich komme heute nicht zum Spiel, ich bin erkältet.
Ja, ist schwierig,
das Bein weh, ja.
Da wirst du ja wirklich gemessen nach dem, was du körperlich leistest. Wenn du krank bist oder Schmerzen hast, leistest du nicht deine 100% oder vielleicht am besten noch die 300%, die du bringen solltest, damit du möglichst attraktiv für Fans und Firmen bist, die dann in dich investieren. Und es ist schwierig, da krank zu machen.
Das ist halt ein Beispiel für eine ziemlich blöde Branche in dieser Hinsicht.
Ja.
Deswegen bin ich kein Profifußballer geworden und kein Wrestler.
Ich denke, das ist aber auch so ein Problem, wieder so ein Systemproblem. Wir müssten wirklich so ein Umdenken anstoßen können, dass die Menschen halt den Menschen dahinter sehen, dass das Ganze viel, viel menschlicher wird, dass man auch mal sagen kann, so ja, der Mensch ist krank, der muss sich auskurieren.
Ja, bei Sportarten sehe ich da auch diesen Druck dahinter. Da ist halt wirklich der Punkt, gerade bei Teamsportarten, du bist eher nicht ersetzbar, willst deine Kameraden nicht hängen lassen, also pfeifst du dir einmal mehr eine Ibo rein und schöpfst dein Leistungspotenzial potenziell nicht ganz aus. Aber gut ist das für niemanden.
Vielleicht wird es auch einfach weniger akzeptiert, weil der Verdienst marginal höher ist als jetzt zum Beispiel für so einen Softwareentwickler. Dass man sich dann denkt, ja, die Person kriegt so und so viel 1.000 Euro am Tag, der soll sich gefälligst am Riemen reißen, sich nicht so anstellen.
Mhm.
Ich meine, wenn das jemand zu mir sagen würde, würde ich einmal laut lachen und dann weinen, wahrscheinlich.
Ja, im Chat wird auch gesagt, im Football müsste es ja rein theoretisch noch schlimmer sein, weil eine Verletzung da auch bedeuten kann, dass deine Karriere zu Ende ist. Ich sag mal, so ein Bänderriss wirft dich nicht komplett aus der Karriere, aber Krankheit zum falschen Zeitpunkt kann tatsächlich mindestens ein Dämpfer sein. Das fängt auch schon an, bevor du wirklich drin bist. Also aus meinem Bekanntenkreis ist gerade jemand in den USA und versucht, den Football Fuß zu fassen. Und der war tatsächlich während der Saison, beziehungsweise während der Phase, in der die Coaches rundgereist sind und sich die neuen Spieler, die Nachwuchsspieler angeschaut haben, genau dann, als er gescoutet werden sollte, wegen einer Verletzung, ich weiß nicht mehr, irgendwo hat er sich was gezerrt und konnte halt nicht mitspielen. In der Saison konnte der halt dann nichts reißen. Der musste dann ein halbes Jahr warten, bis die Coaches wieder dann durch die Gegend sind. Das kann eventuell deine Pläne so ein bisschen was durcheinander werfen. Wenn du dann natürlich in der Liga bereits drin bist, im Profisport, dann ja, dann kann so eine Verletzung tatsächlich dazu führen, dass du eine komplette Season ausfällst. Von daher ist das schon ein massiver Druck. Also viele Spieler gehen halt einfach mit ihrer Verletzung dann weiter aufs Feld und geben alles und machen es noch schlimmer, einfach weil. Aber deswegen gibt es ja auch mittlerweile teilweise bei verschiedenen Verdachtsfällen auf Verletzungen die Pflicht, dass der Spieler dann nicht mehr das Spiel mitspielen darf und erst von Ärzten abgecheckt und grünes Licht bekommen muss.
Auch da wieder Angst als Triebmotor für so einen Scheiß.
Ja, aber auch dieses Ehrgefühl, das sie da haben. Also dieses, ich kann meine Mannschaft nicht im Stich lassen. Ich ziehe das noch durch.
Ja, aber auch da wächst ja so ein bisschen das Bewusstsein. Ne? Gerade im Football oder im Fußball ist es ansatzweise jetzt auch so, was zum Beispiel Gehirnerschütterungen angeht, die ja potenziell Langzeitfolgen haben können, dass man da dann drauf achtet. Aber das ist ja irgendwie gefühlt auch alles in den Kinderschuhen. Das entsteht ja gerade erst, dass man da wirklich ein Bewusstsein für hat.
Beim Wrestling auch.
Ja, ja.
Nichts mehr mit Stühlen auf Köpfe hauen und so.
Kennt sich aber jemand aus?
Vielleicht. Ich habe von allem so ganz bisschen Ahnung. Du darfst nicht zu tief graben.
Ja, aber genau so, ne? Und das muss halt weiterverfolgt werden. Also wahrscheinlich sieht die Welt dann in 20 Jahren völlig anders aus. Oder die Welt ist in 20 Jahren nicht mehr existent. Das ist dann eher so meine Vermutung. Aber wenn die Erde noch ein bisschen weiter existiert, dann werden, glaube ich, solche Dinge zukünftig ein bisschen besser gesehen.
Hoffen wir mal.
Wenn man negativen Stimmen glauben mag, ersticken wir in 20 Jahren eh an Influencern. Und keiner baut mehr Mais an.
Ja, aber dann verhungern die alle und das ist egal.
Was ist bei Influencern eigentlich? Gibt's da sowas wie Präsentismus? Weil so beeinträchtigte Leistungsfähigkeit gibt's ja bei Influencern nicht. Also was soll da beeinträchtigt werden?
Ich finde das aber auch wieder schwierig, ne? Wir müssen da bitte sagen, dass wir jetzt, also dass du gerade wirklich diese Klischee-Influencer meinst und nicht irgendwie E-Sportler oder sonst irgendwas oder Leute,
die. Ich meine jeden Streamer, jeden Einzelnen.
Ja, gut, herzlichen Glückwunsch, du bist in einen Stream verwickelt. Also, wie siehst du das?
Als ich noch gestreamt habe, bin ich nicht krank zur Arbeit gegangen, also zum Stream.
Na doch. Allerdings muss man dazu sagen,
ich habe dann auch gejammert.
Richtig, nicht nach der Definition, die wir vorhin getroffen haben mit beeinträchtigter Leistung. Du hast quasi, und das würde ich jetzt wirklich anführen bei einigen Streamern, du hast quasi eine erhöhte Leistung durch dieses ganze Gejammere und oh, mir geht's heute so mies und meine Stimme ist kaputt und so. Da kriegst du natürlich eventuell auch mehr Subs, wenn du das gut machst.
Hm.
Oder alleine schon Mitleid.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das als Leistung nennen würde. Ich würde eher Skill als Leistung sehen. Und dann würde ich mal sagen, bei dem klassischen Streamer oder Influencer würde ich sagen, gibt es viele, die krank dann trotzdem arbeiten, wo natürlich dann auch abzuwägen ist, wie viel Minus sie machen, wenn sie nicht erscheinen. Ich habe aber auch schon sehr oft mitbekommen, dass es gerade in der Branche relativ einfach ist, zu sagen, Leute, mir geht's nicht gut oder Mental Health Issues sind da auch wesentlich einfacher zu behandeln als, keine Ahnung, sagen wir mal im Einzelhandel. Es sind einige Sachen, wo ich sage, es ist einfacher, krank zu machen. Es gibt wesentlich mehr Verständnis von der Community her, wenn das einrichtbar ist. Du kannst natürlich auch flexibel sein, wenn du eigentlich ein mega Profi geskillter Shooter bist und wegen deiner Krankheit jetzt aber absolut nicht die Reaktionszeit hast, dann kannst du stattdessen ein entspanntes Puzzle-Game spielen oder sowas. Und wenn du dich doof anstellst, dann hilft dir der Chat dadurch.
Ja, setz mal deinen Zuschauern, die sonst nur COD bei dir sehen, ein Puzzle-Game vor. Die zeigen dir doch einen Vogel. Ich glaube auch nicht, dass die Verständnis haben.
Ja, ich würde auch da wirklich einen Cut machen. Weil gerade bei Skill-Games, wenn du für deinen Skill bekannt bist, dann möchten die Zuschauer das sehr wahrscheinlich sehen. Aber wenn du so Variety, was weiß ich, Streamer bist, dann ist das zum einen so oder so akzeptierter, natürlich.
Ja.
Da kenne ich genügend, wo es dann halt heißt, ja, ich kann jetzt irgendwie 2, 3, 4 Monate nicht streamen. Ich habe halt große Probleme. Und zum anderen muss man dagegen halten, wenn man als Streamer das dann doch macht und im Idealfall sogar noch selbstständig ist. Als Selbstständiger hast du da so oder so ganz andere Sachen und ganz andere Maßstäbe und da kannst du das auch für dich selbst wählen. Da kannst du dann halt auch sagen, ja, nee, heute geht's mir zu schlecht, morgen geht's mir zwar auch schlecht, aber ich bin stream-ready.
Und ja, das war vielleicht ein krasser Unterschied zwischen eigentlich spielst du nur Shooter und dann ein Puzzle-Game, aber ich habe halt gerade jetzt, wo es mit Erkältungen wieder losgeht, einige von den Streamern, die ich schaue, die haben halt doch Familie, gerade Kinder und die sind jetzt auch alle krank, oh Wunder. Die dann halt auch drinstehen haben mit sorry, bin krank, die zwischendurch dann schon so ein bisschen aufwendigeres wie Shooter oder sowas spielen, aber jetzt nicht auf Profi-Level.
Aber da ist ja dann auch nicht der Markenkern der Skill.
Ja, nicht so richtig. Und selbst wenn die dann halt mal einen kranken Tag haben und eigentlich voll geskillt sind, dann hat man da als Teil der Community, der dann vielleicht schon seit Jahren dabei ist, ja doch ein bisschen Verständnis dann zu sagen, so ja gut, dann bist du halt jetzt mal 3 Tage nicht so geil drauf, holst nicht so viele Chicken Dinners und machst mal was Entspannteres.
Ich glaube, mein Bild vom durchschnittlichen Stream-Zuschauer ist ein bisschen zu schlecht. Ich würde da nicht von überwiegendem Verständnis ausgehen.
Das sind zumindest die Communities, in denen ich so rumhänge.
Ich glaube, die Communities, die Tobias da anspricht, das sind auch die, die ich meide. Das sind nämlich dann die, die bei jedem Stream-Ausfall sofort erstmal richtig rumheulen und flamen. Wie kannst du das machen? Ich habe meinen Abend danach geplant.
Ja.
Du gehörst dazu. Ja, nee. Das ist ein Mensch, der arbeitet.
Die sind gefühlt auch alle 12 und dürften gar nicht auf Twitch sein.
Das Schlimme ist ja, dass die wahrscheinlich nicht alle 12 sind. Es wäre schön, wenn die alle 12 wären, aber ich fürchte nicht.
Ja, ja, wenn man dann schreiben könnte, hey, die sind nicht 13 und tschüss, weg wären die.
Ja, oder ja. Weil man vielleicht davon ausgeht, dass Leute, die älter als 12 sind, halt ein bisschen zurechnungsfähiger sind. Aber nein, sind sie im Durchschnitt wahrscheinlich nicht.
Nee, deswegen sage ich ja gefühlt 12, weil die sind garantiert nicht 12. Die sind erwachsen und gehen auch arbeiten und halten ihre Arbeit für eine richtige Arbeit. Und als Streamer arbeitet man ja nicht wirklich. Das ist ja alles Pillepalle und dann kann man das ja auch nebenher machen.
Ja gut, die Leute halten dich auch nur für wertvoll, wenn du mindestens 40 oder 50 Stunden in der Woche auf dem Bau arbeitest und nebenbei noch 80 Stunden streamst. Sonst bist du für die Gesellschaft nichts wert.
Das ist jetzt überspitzt gesagt, aber ich hätte dem, was du, Georgia, gerade so gesagt hast, jetzt nicht zu 100% widersprochen.
Also ich finde, ich ziehe den Hut vor Leuten, die 8 Stunden am Tag streamen, vielleicht 5 Tage die Woche, weil es ist anstrengend.
Ja, und ich hinterfrage, ob es nötig ist, 8 Tage die Woche zu streamen, weil das keine Qualität ist. Aber das ist gar nicht das Thema, sondern das haben wir in Folge 38 schon behandelt. Da ging es um Content ohne Inhalt und das ist dann natürlich immer eine Option für kranke Streamer, ne? Einfach Doku an und React machen. So, da braucht man dann gar keine Leistung mehr zeigen.
Das könnte man wirklich.
Ja, aber was Mike gesagt hat, ne, es ist tatsächlich, jetzt unabhängig davon, ob es ein Streamer ist, aber es ist bei Selbstständigkeit tatsächlich ein Unterschied. Ne? Also wenn es irgendwie auch von deiner Anwesenheit oder auf deine Anwesenheit ankommt, ob überhaupt Geld reinkommt. Also als Angestellter ist das die eine Sache. Aber wenn du selber verantwortlich bist, tja, dann neigst du vielleicht eher zu diesem ominösen Präsentismus.
Aber das finde ich auch sogar zum Teil sehr begründet. Also du bezahlst dich ja quasi selber und du kontrollierst deine Arbeit und deine Leistung selber. Und wenn du da halt einschätzen kannst, ja okay, heute nur 80%, dann machst du halt 80 und alles ist gut. Es wird böse, wenn du deine Gesundheit quasi dadurch zerstörst. Und das sollte man auch als Selbstständiger im Blick behalten. Deshalb finde ich auch gut, dass da teilweise Verständnis für ist. Dass man halt sagt, ja, ich bin krank, sorry, geht heute nicht.
Es gibt noch eine Menge Fragen, die ich stellen könnte zu dem Thema. Aber in Anbetracht dessen, dass wir seit circa einer Stunde übers Kranksein reden und sich mein Hals meldet. Was meint ihr, wie wird sich das wohl in den nächsten Jahren verändern, das Verhältnis zum Kranksein? Wird es menschlicher werden? Werden wir eher sagen, geh nach Hause, kurier dich aus oder bleib einfach, wie es ist? Oder wird es noch schlimmer? Gerade jetzt, wo wir ja auch alle von Robotern und KI ersetzt werden.
Da fällt es doch nicht so auf, wenn der eine Mensch halt zu Hause bleibt. Insofern wird es, glaube ich, okay sein. Ist ja immer noch die KI da, die das vielleicht sogar besser machen kann. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht so wirklich aus der eigenen Erfahrung, ob sich das wirklich so drastisch geändert hat. Ich glaube aber schon. Ich glaube so Sachen wie, ja, wenn du krank bist, dann komm nicht nach Hause. Was? Dann geh nicht zur Arbeit.
Das war mein fiesen Partner.
Das war jetzt deine Frau.
Ja, ja. Nee, ich bin mir nicht sicher, ob ich das zu Anfang meines Berufslebens auch schon gehört habe. Also heute würde ich das auch als Standard ansehen. Ich habe aber, wie vorhin gesagt, auch den Eindruck, dass Corona da durchaus einen positiven Effekt hatte auf das ganze Bewusstsein dafür. Insofern würde ich einfach erwarten, ja, dass das durchaus alles ein bisschen menschlicher wird.
Ja, wie schon gesagt, ich komme aus einem sehr progressiven und familiär geführten Unternehmen. Und damit meine ich nicht diese negative familiäre Notation, die ja eher dafür spricht, Beförderung auf Vitamin-B-Basis. Sondern die positive, dass man offen mit sowas umgeht. Und seitdem ich in der Firma arbeite, von Anfang an war es immer, bist du krank, bleib zu Hause. Hast du Urlaub, hast du Urlaub. Und ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, aber ich hoffe tatsächlich, dass die Betriebe allesamt das merken, dass dieser Arbeitnehmermarkt existent ist und dass Menschen nicht ersetzbar sind.
Ich glaube, es ist halt wie bei diversen anderen Themen, die wir vor allem in der letzten Folge besprochen haben, auch immer so ein Generationending, dass einfach die Vorstellung von Arbeit und von der Bedeutung, die Arbeit hat und die Arbeit haben sollte, einfach ein Wandel im Gange ist. Und dass es bei unserer Generation einfach grundsätzlich eine andere Ansicht dazu gibt, die sich auf Dauer dann auch durchsetzen wird und wahrscheinlich noch besser werden wird, wenn ich so unsere Nachfolgegeneration angucke.
Das würde ich auch so unterschreiben, gerade wenn man jetzt Mental Health Issues mitnimmt. Rein von dem, was man so ja hört und was ich so wahrnehme. Statistiken kenne ich dazu leider nicht. Aber dieses Grundsätzliche, ich arbeite lieber ein bisschen weniger, ich habe eine bessere Work-Life-Balance, als mich kaputt zu machen. Das sorgt ja auch schon dafür, dass das einfach grundsätzlich abnimmt. Und schwaches Immunsystem ist auch häufiger mal begründet in solchen geistigen Problemen. Das heißt, je besser deine Balance da drinnen noch wird, umso gesünder kannst du quasi arbeiten und umso mehr wird das quasi dann auch abnehmen, dass man auch wirklich sagt, lieber gesunder Arbeitnehmer als ein Halbtoter.
Ja, ist auch ein ganz anderes Verständnis, was mittlerweile aufkommt von wegen Mental Health Issues und Co. Ich weiß nicht, ob es auch damit zusammenhängt, dass man damals einfach weniger davon kannte, hörte, wusste und jetzt viel mehr erforscht und bekannt gemacht wird. Aber es ist auch ein ganz, ganz falsches Bild, was immer wieder irgendwie in den Köpfen der Leute ist. Von wegen, wer wie viel krank macht. Es sind ja gerade, ich sag jetzt mal, die Boomer, die dann meckern von wegen unsere Generation und die nach uns sind ja alle so verweichlicht und melden sich krank und gehen nicht zur Arbeit. Witzigerweise sind die aber genau diejenigen, die sich wesentlich weniger zur Arbeit krank melden. Statistik der letzten 2 Jahre sagt, gerade die Älteren sind die, die öfter fehlen.
Ja, aber wahrscheinlich jetzt nicht zum Beispiel wegen Mental Health Geschichten.
Nein, gesamt.
Da wird dieser Wandel halt dann so gewesen sein, oder ist immer noch im Gang, dass es weniger stigmatisiert ist erstmal, ne, dass offener über sowas geredet wird und dass spätere Generationen vielleicht auch akzeptieren, dass es nun mal Krankheiten gibt, die man jetzt nicht sehen kann. Also da muss nicht das Bein ab sein, damit man nicht mehr zur Arbeit gehen kann. Ich glaube, dieses Verständnis ist bei den Boomern gar nicht mal so wirklich verbreitet.
Ja, und das geht teilweise auch wirklich nicht in deren Kopf rein. Das verstehen die wirklich nicht. Ich habe in letzter Zeit sehr häufig mit Leuten gesprochen, um denen irgendwie klar zu machen, was das ist. Und ich kriege jedes Mal wieder Rückfragen und irgendwie gefühlt jedes Mal wieder die gleichen von wegen, ja, aber, und ob man dann nicht so und so wieder gesund ist und so nach dem Motto, ja, ist das dann nicht nach ein paar Tabletten wieder weg und ist man dann nicht wieder happy und der Mensch geht ja noch raus und freut sich. Ja, der kann ja trotzdem depressiv sein. Das siehst du dem halt nicht an. Und dann lass dem doch wenigstens die paar Minuten, denen er sich mal freut.
Geh raus an die Sonne und dann nimm was mit deinen Freunden.
Genau, da ist halt die Nachvollziehbarkeit gar nicht da. Ne? So ein Schnupfen kann jeder nachvollziehen. Oder halt, keine Ahnung, ein Appenarm.
Abgetrenntes
so.
Bein.
Ja. Ja. Und wenn du von Depressionen gegenüber solchen Leuten redest, ja, dann denken die halt, ja, bist halt traurig. Und natürlich hilft dann das Rausgehen in die Sonne.
Ja, ich nehme deswegen auch Vitamin D, damit ich happy bleibe. Hilft ganz gut.
Deshalb war es mir auch vorhin wichtig, das anzusprechen bei der Krankschreibung mit alles, was deine Genesung nicht beeinträchtigt. Mhm. Das ist auch halt in den Köpfen teilweise gerade von den Alten nicht drin. Dieses, wenn du depressiv bist, dann kannst du rausgehen, dann kannst du ins Schwimmbad gehen, keine Ahnung. Du kannst im Prinzip machen, was du willst. Aber wenn du auf Arbeit gehst, wirst du wahrscheinlich deine Krankheit nicht so gut behandeln.
Ja, kommt halt ganz auf die Umstände an. Ne? Arbeit kann auch helfen. Also so diese regelmäßige Arbeit und du hast halt deine Aufgabe und so, das kann unterstützend sein. Aber Kollegen, die dir dann vorwerfen, ja, ich hab dich aber beim Eisessen gesehen, du kannst ja gar nicht krank sein, die helfen definitiv nicht.
Ich glaube, diese älteren Generationen wollen einfach das Leben so einfach wie möglich haben. Du bist krank, heißt, du musst im Bett liegen, ungeachtet dessen, was du hast. Das habe ich auch nie verstanden, warum im Bett liegen. Also ja, Ruhe und so, aber mein Gott, wenn ich mir fehlt ein blödes Beispiel. Wenn ich Bauchschmerzen habe, warum soll ich mich ins Bett legen? Da kann ich mich genauso gut vor den Rechner setzen. Meine Genesung wird so oder so, dann, wenn ich halbwegs Ruhe habe, gleich ablaufen.
Ja, aber dann hättest du ja was Schönes, mit dem du dich beschäftigst. Das hast du nicht verdient, weil du ja krank machst.
Ja, genau.
Das sind aber auch dann die Menschen, die ihre, wenn sie wirklich welche haben, psychischen Erkrankungen, so lange ignorieren und misshandeln, bis es entweder zu spät ist, oder halt irgendwelche sehr langfristigen Folgen dahinter kommen. So dass die halt wirklich entweder austicken oder sonst irgendwas.
Das sind meistens die Menschen, die sowas dann als toxisches Verhalten wieder weitergeben. Die das nie hundertprozentig verarbeiten.
Und dort haben wir den ewigen Kreis der Toxizität.
Haben wir es endlich wieder geschafft, dass die Folge deprimierend ist. Ich hatte zwischendurch noch Zweifel, ob wir es wieder hinkriegen. Aber ja, ich bin schon wieder richtig schön down. Wollen wir beim nächsten Mal über die Sonne reden und grüne Wiesen, Einhörner?
Du, die Sonne, die hat Sonnenflecken und so.
Ja, und sie wird eines Tages explodieren und wir werden alle sterben.
Ja, nee. Erst wird die halt größer, dann wird die kleiner, zwischendurch verglüht die Erde. Wir werden dann definitiv nicht mehr leben. Ich denke, die Herrschaft der Insekten ist dann auch vorbei.
Also auch bei dem Thema, in spätestens 30 Jahren sind wir tot.
Ja, das ist wohl so.
Gebe uns ein Thema, wir machen es negativ. Wir sollten uns das auf die Fahne schreiben.
Ja.
Also, ihr Lieben da draußen, falls ihr irgendein Thema habt, das ihr denkt, das ist viel zu happy und zu Teletubby, schickt es uns. Wir finden bestimmt ein Haar in der Suppe.
Teletubbies hatten wir schon.
Ja.
Haben wir schon dekonstruiert.
Die sind schon depressiv genug.
Ja, und ja. Verstörend. Gut, ihr Lieben. In dem Sinne, bleibt gesund. Und wenn ihr krank seid, bleibt zu Hause und werdet gesund.
Bis dann.
Glück auf.
Ciao.